gewesen. Ich habe dich vorher gefragt, ob du ready für heute bist, für die zweitletzte Folge vom Jahr. Und ich habe da nicht ein klares Ja vernommen von deiner Seite.
Nein,
ich was ist auch los?
Hey, also du, es läuft viel im Moment. Ich glaube, es geht uns Sportjournalisten ja ein bisschen ähnlich wie der Fußballer selber auch. Englische Woche ist im Programm, das merken wir natürlich.
Es kriselt in Luzern.
Es kriselt sozusagen.
Schaut es dir auch ein bisschen auf die Stimmung gerade?
Nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, da bin ich schon genug pragmatisch. Aber ich glaube schon, dass es so ist, dass es also ich schreibe lieber über ein Team, wenn es gut läuft, als wenn es kriselt, das ist klar. Aber ja, es gehört auch dazu und das Zeug wird dafür gelesen.
Aber manchmal ist die Arbeit fast ein bisschen einfacher, wenn es kriselt. Weil dann weisst du ganz genau, ja, das Thema müssen wir jetzt anschauen, das Thema müssen wir jetzt anschauen, das Thema müssen wir jetzt anschauen. Und so die reinen Good Feel Stories, die sind manchmal gar nicht so einfach.
Ja, das ist schon so. Also ich glaube, zum Teil bist du dann so, ja, okay, ah, wir müssen jetzt, also wir machen zum Beispiel meistens, wenn ein Spiel ansteht, ist so, vor dem Spiel kommen zwei verschiedene Vorschauen, meistens vielleicht geht dann einer ein bisschen um den Gegner, vielleicht gibt es irgendein Sportdreh, etwas mit dem Trainer, was auch immer. Und wenn es gut läuft, ist es schon ein bisschen so, ja, okay, dann musst du fast schon kreativ sein und sagen, ah ja, wer könnte man gerade thematisieren oder was wäre eine gute Story und dann musst du auch schauen, dass es klappt und so. Und jetzt bist du irgendwie auf all das gar nicht mehr angewiesen, bist einfach so, okay, Krisenstory, Krisenstory, Krisenstory und ah, was sagt jetzt der Sportchef Remo Meier dazu, was sagt jetzt der und keine Ahnung. Ja, also es ist schon, vielleicht ist es dort ein bisschen einfacher zum Thema finden, weil Themen sind einfach rum und die sind auch wirklich da, du musst sie nicht suchen, weil sie wirklich vorhanden sind. Aber gleichzeitig finde ich es schon auch angenehmer, mit Spielern zu tun haben, mit einem Trainer zu tun haben, wenn es gut läuft, ist logisch. Aber du, da gibt es ja zum Teil noch, das kennst du auch, wenn du gefragt hast, jetzt, wieso ich gerade jetzt ein bisschen noch nicht so ready bin. Es gibt ja auch die Geschichten, die man irgendwie so auf Ende Jahr macht. Ich habe darum heute Morgen noch ein Interview gehabt, das auf Ende Jahr kommt. Und so. Und es ist auch viel gleichzeitig, aber das ist ja gut. Mm.
Aber bleiben wir doch mal bei Luzern, wenn wir schon angeschnitten haben. Was ist dort los?
Ja, wo sollen wir anfangen?
ist Mario Fricks Problem? Hat der Mannschaft noch hinter sich?
Das ist die entscheidende Frage, ob die Mannschaft noch hinter sich hat. Ich glaube aber...
Also haben wir ein Signal? Also ich bin mega überrascht, dass das so... Wie lange macht er jetzt dort schon einen überragenden Job, mehrheitlich zumindest? Also dass der so schnell in Frage gestellt wird, finde ich noch krass.
Ja, ich glaube, der Wind reiht damit recht schnell. Im unruhigen Luzerner Umfeld sicher auch noch schneller als vielleicht an anderen Orten. Also er ist seit 4 Jahren zu Luzern und macht eigentlich insgesamt einen sehr guten Job. In dieser Saison ist jetzt halt schon so ein bisschen dazugekommen, dass also es ist eigentlich alles, man hat echt gute Saison gestartet und so. Und dann ist irgendwann jetzt immer wieder ein Spiel gegeben, wo man es irgendwie verspielt hat, wo man Führungen verspielt hat. Zum Teil auf klägliche Art und Weise. Und das Schlimmste war eigentlich das in Zürich, wo man 2-0 geführt hat, nachher 3-2 verloren hat. Da ist ja auch bei der Rot bekommen. Mittelfeldstrategie, die ja im Sommer kam, ist eigentlich zum Stankovic ersetzen, wo ja vorher wiederum die Yashari ersetzt hat. Also eigentlich sehr eine entscheidende Rolle in diesem System, weil vorher hat es einfach nicht mehr überragende Spieler gemacht. Der Abi macht eigentlich eine gute Saison, war aber nachher dann gespielt. Ja, und ich glaube, dort hat es so ein bisschen angefangen. Aber dort ist man wirklich nicht so gegangen. Ich meine, man hat jetzt in 10 Spielen einen einzigen Sieg geholt. 6-0 gegen GC. Cool. Aber sonst hat man halt nicht gewonnen. Und es sind halt auch wirklich schlechte Auftritte dabei gewesen, wie die Niederlage, der heilige Winterthur und vor allem, wo man zu tun völlig auseinandergenommen worden ist. Also 4-1, da war man noch gut bedient gewesen mit dem. Man ist wirklich chancenlos gewesen. Es hätte auch höher können ausgehen. Und das einzige Goal hat man in der Nachspielzeit geschossen. Und dort hat man sich so gefragt, du, was ist jetzt da genau los? Hat er die Mannschaft noch hinter sich und so? Jetzt hat aber der FCL, also der Remo Meier, relativ klar gesagt, dass man an ihm festhalten, dass man ihm weiter vertraut und so. Und ich glaube, was halt da noch ein bisschen dazu reinspielt, ist zum einen die Situation, dass er ja im Sommer selber gesagt hat, dass er nicht gehen wollte. Mit Pisa hat er verhandelt gehabt, ist dort nicht genommen worden. Es war nicht mal so gewesen, dass er dort abgesagt hat. Ich glaube, nachher haben sie trotzdem sind sie gut in die Saison gestartet und alles. Aber ich habe das Gefühl, das macht halt bei meinen Spielern vielleicht schon etwas. Und natürlich kann man mit den Spielern auch sagen, hey, die wollen ja auch alle weiter und so. Aber mein Chef sagt gleich nochmal etwas anderes. Wenn jetzt du vorstellst, wir sind beide Schunis, oder? Wir haben einen Chefredakteur, wenn wir wissen, eigentlich wäre der lieber im SRF als bei uns, dann macht doch das als Angestellter wahrscheinlich auch etwas. Oder als der, der quasi dem unterdran ist. Ich habe das Gefühl, das könnte etwas sein. Und das andere ist halt auch, dass viele taktische Sachen einfach schlicht nicht aufgegangen sind. Sie haben zu viel Gegengol bekommen. Darum ist er abgewichen von seinem eigentlichen System. 4-4-2 mit Rauten, mit 2-6er gespielt, 4-2-3-1. Gegen Thun, was völlig auseinandergeht, sind, haben sie sogar mit 3er Anwehr gespielt.
Das ist immer schwierig. Ich finde das immer in der Saison von 4er auf 3er Abwehr zu wechseln, ist ganz heikel.
Vor allem hat er die Spieler nicht dazu. Dann plötzlich der Lucas Ferreira, der eindeutig ein Offensivspieler ist, ist dann Rechtsverteidiger gewesen. Also er hat gar niemanden
gehabt mit der Position. Das sind so Anzeichen davon, dass man am Schwimmen ist.
Genau, und dann, ich glaube, das sind so ein paar Sachen gewesen. Ich glaube aber grundsätzlich schon nicht, dass es jetzt, und was vielleicht im Club innen noch dazu kommt, ist, dass man mit dem Michel Renkli einen Trainer hat, der parat steht. Er ist U21 Trainer und man erinnert sich dort immer gerne wieder daran.
Das war vor 2 Jahren einmal beim FC Aarau im Gespräch.
Genau, man erinnert sich so Luzern auch wieder gerne daran, dass Jerry Sioane damals U21 Trainer war und dann durchgestartet ist. Dann hat man eine riesige Rückrunde unter ihm gespielt. Und nachher ist er dann zu IB und ist dann 3-mal Meister geworden. Und ich glaube, das ist. Und man hat dort dann auch dann sogar als FCL sogar noch ein bisschen Geld eingenommen dafür, dass man einen eigenen Trainer hatte und so, der dann eben zu IB gewechselt ist. Und ich glaube, das ist schon etwas, was verantwortlich beim FCL auch bewusst ist, dass man mit Michel Renkli das Trainertalent hat. Und jetzt zeigt man auch, der eben Meiersatz, der Sportchef, dass man auch Trainer ausbilden will. Und dann wäre Michel Renkli das perfekte Beispiel, wo man dann dort rein würde rühren. Gleichzeitig eben, der Mario Frick hat einen riesigen Verdienst und der hat extrem viel geleistet für den FCL. Ja, aber es ist schon ein bisschen eine Gemengelage, die gerade rum ist. Und was auch Fakt ist, er würde ja immer sagen, wie jung das Team ist und wie unreif.
Mhm.
Er hat letztes Match gegen IB 8 Eigen in der Startelf gehabt, also 8 Eigengewächse vom FCL.
Was sind sonst eigentlich normales Spiel, Luzern, oder?
Ja, das ist schon eher ein oberer Dings, aber ja, das kann man schon sagen, ist schon nicht so wenig, ja. Also Thijs Aube war ein Auswärtiger, Julian Vollmos und Matteo Di Ciusso, das sind die 3 einzigen Auswärtigen in der Startelf. Alles andere Luzerner aus dem eigenen Nachwuchs, oder Innerschweizer aus dem eigenen Nachwuchs. Und Durchschnittsalter 22,5. Eingewechselt wurde in der zweiten Hälfte sind also Oskar Kapit, der ist selber auch noch jung. Und die anderen sind im Schnitt 28, die von der Bank gekommen ist. Da kannst du nicht mehr, und sind alles auswärtig, alles eigentlich erfahrene Spieler. Da kannst du nicht mehr sagen, wir haben einfach ein junges Team, sondern ja, du stellst ein junges Team auf. Und dann kannst du, das finde ich dann als Trainer, nicht mehr sagen, hey, man muss auch sehen, dass wir ein junges Team haben. Ich muss sagen, ja, aber du stellst ja einfach die auf. Also du hättest ja schon auch ein erfahreneres Team, oder? Das ist ja dann dein bewusster Entscheid, auf die zu setzen.
Ja, klar.
Und dann machst du dich auch eigentlich auch angreifbar, wenn es so begründet ist, finde ich.
Er dreht halt das Herz schon auf die Zunge, gell? Also er sagt ziemlich klar, was er denkt nach dem Spiel. Geht ja zum Teil auch, ja, da gibt es mal auch mit seinen eigenen Jungs hartes Gefecht, oder?
Er hat einmal gesagt, dass er sich fürs Team schämt.
Ja, ja, genau.
Nach einer Niederlage in Sion.
Eben, er war im Sommer brutal ehrlich gewesen, nach dieser Platzgeschichte mit dem Serie A-Club. Und wenn du das halt machst als Trainer, gell? Du bist halt Angriffsfläche. So, aber ich glaube, das ist einfach er, oder? Das ist einfach seine Art. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht jetzt am Schluss noch ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen Lehrgeld muss zahlen. Eben, jetzt ist er ja überrascht, dass er quasi angezählt wird. Ja, vielleicht das ein oder andere Detail vielleicht dann doch nicht raus Personen vor der Kamera wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber gell, Luzern ist auch seine erste grosse Station. Vorher war er einfach Dutz-Trainer. Also, ja. der lernt auch noch dazu, bin ich überzeugt.
Ich glaube auch. Und ich glaube, also natürlich, eben, vielleicht ist das im Nachhinein auch nicht so clever. Auf der anderen Seite, für uns Journalisten ist er natürlich auch extrem dankbar, weil er einem auch etwas sagt. Und er ist ja auch ehrlich. Also ich finde das recht cool. Und darum ist es jetzt definitiv nicht so, dass ich es jetzt immer wünschen würde, dass er entlassen wäre. Und ich finde auch nicht, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt wäre. Ich weiß auch nicht, ob es mega fair wäre, zum Michel Renkli gegenüber, wenn er dann ein Team müsste übernehmen, das voll im Abstiegskampf findet. Ich habe das wirklich super ist. Also schöner wäre es sicher, wenn wir jetzt die Saison schön zusammenbringen, wenn es die Vertragsverlängerung nicht gibt, wo man ja nicht weiss, was dort der Stand ist. Dort hat es eigentlich immer alles nach Vertragsverlängerung ausgesehen und dort ist jetzt momentan sind die Verhandlungen auf Eis gelegt, natürlich auch wegen der schwierigen Situation. Und wenn man dort dann wie würde sagen, hey, look, im Sommer gibt es einen Wechsel, jetzt gibt es noch eine schöne Rückrunde und dann macht man dann den Wechsel, wäre wahrscheinlich sauberer auch für Michel Renkli sicher ein schönerer Start, als wenn er jetzt da in der Winterpause, wo wir ja ehrlich sind, das ist ja keine richtige Winterpause, wenn ihr den müsst übernehmen, weil es geht eigentlich fast nahtlos weiter. Also eine richtige Vorbereitung ist jetzt da nicht.
Und gell, man muss jetzt auch nicht alle Alarmglocken läuten lassen. Ich habe jetzt zumindest die Zusammenfassung gesehen vom Spiel im Wankdorf am letzten Wochenende. Es ist ja nicht eine Mannschaft, die nicht funktioniert. Klar, wieder verloren, bitter und so.
Aber deutlich besser gespielt. Sie
haben gut gespielt, eigentlich. Genau. Oder? Also,
ich glaube, das hat aber auch sehr, sehr viel geändert in der öffentlichen Wahrnehmung, weil man sieht, okay, sie haben jetzt gut gespielt. Das Resultat ist zwar nicht um, aber sie haben gut gespielt. Oder? Und vorher haben sie zwei Matches, die schlecht gespielt haben. Der Rest haben sie aber eigentlich nie schlecht gespielt.
Das Gute ist ja, mir ist schon ein bisschen Krisen erprobt beim FC Luzern aus den letzten paar Jahren, dass man jetzt nicht gerade irgendwie die Nerven komplett verliert. Also ich traue es einmal Remo Meier jetzt zu, dass er besonnen bleibt in der Winterpause. Ich glaube, es wäre ein Fehler, wenn sie jetzt den Frick in die Wüste würde schicken.
Ja, ich denke es auch. Ja, ich glaube, also schlussendlich, ich meine, der Remo Meier ist sowieso extrem ruhig und du erfährst, das ist das Gegenteil von Mario Frick, also von ihm erfährst du nichts, wo er nicht bewusst
das sagt. Dass das eigentlich harmoniert, ist auch noch spannend, gell?
Ist wirklich ganz anders, also er ist wirklich, also weißt du, erfährst auch nicht, du kommst nicht mit, wenn jetzt der Remo Meier bei irgendetwas nicht einverstanden wäre vom Trainer. Also es gibt ja so Konstellationen, wo man so Sachen würde erfahren irgendwie. Also, ja, da erfährst du nichts. Und ich
ja, glaub, es gibt Sportchefs, die ihre Unmut schon beklagen, oder? Also das kennt man da in Zürich ja besonders gut.
Genau. Wobei,
jetzt zwar in den letzten paar Monaten auch nicht mehr, aber es hat Basis nicht gegeben, oder?
Ja, und ich habe übrigens genau aus dem Grund, wir können vielleicht noch ganz kurz auf die Liebe sprechen, die wir anhaben, einfach, dass wir das auch sicher schon gemacht haben. Ich habe darum das IB-Liebli angelegt, weil ich jetzt im Wankdorf war. Und ja, keine Ahnung, es ist einfach ein legendäres Liebli aus den 70er Jahren. Finde ich irgendwie schon noch geil. Ich weiß gar nicht, das war das Ding, wo es noch Meister wurde. Nein, in den 80er sind es ein paar Mal nacheinander Meister geworden. Ende 80er, bevor sie erst wieder 2018 geworden sind.
Ich glaube, vorher, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ein bisschen darüber lachen, weil ich glaube, es ist etwa 100% Baumwolle, das Liebli. Mhm. Und wenn du da 90 Minuten lang reinschwitzt, dann bist du wahrscheinlich nachher einfach doppelt so schwer auf dem Feld wie. Schmeckt es ein bisschen nach
Schwarz? Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es gewaschen worden ist damals.
Das ist schon spannend, wie sich Fußballtechnologie verändert hat.
Ja, aber das Geile ist auch, auf dem Liebli musst du mal schauen, was hinten drauf steht.
Ja, Young Boys 8.
Es steht einfach Young Boys drauf. Anstatt irgendwie den Namen oder so, wirklich einfach nur.
Ja.
Und es hat wahrscheinlich irgendeinen guten Spieler damals angehabt, in den 70er Jahren. Wir wissen jetzt einfach nicht mehr, wer.
Ja, ein Achter muss immer gut sein.
Ja, tendenziell. Ja, genau, jetzt haben wir über den FCL schon geredet und es kommt jetzt zu der spannenden Konstellation, da können wir vielleicht leicht den Gump zu Basel machen, weil es kommt zu der spannenden Konstellation, dass wir sind jetzt hier am Dienstagabend, am Mittwochabend spielt Luzern daheim gegen Basel und dort könnte man eigentlich ziemlich viel von dieser Geschichte, ja, aber ziemlich viel von dieser Geschichte könnte man jetzt einfach auf die Ludovic Manni übertragen, also die Ausgangslage ist relativ ähnlich, beide müssen jetzt eigentlich.
Ja, aber ich glaube, der Ludo ist mehr angezählt wie der Frick.
Der Ludo hat natürlich den grossen
Unterschied. Also bei den Fans zumindest.
Ja, wahrscheinlich. Bei den Fans habe ich recht gestaunt, ehrlich gesagt. Jetzt auch in der Innerschweiz sind es doch auch der ein oder andere Kommentar. Wobei wir müssen Kommentare schreiben, was die so ein bisschen, wie die so ein bisschen sind. Aber wo auch gefunden haben, muss der Frick auswechseln oder muss der Trainer wechseln. Ich glaube, es ist jetzt beim Mann ja in Basel noch mal heftiger. Natürlich mit einem ganz einfachen Grund. Er hat noch nicht einen Leistungsausweis über 4 Jahre, wo er 4 Jahre gute Arbeit geleistet hat beim FCB. Sondern er hat vorher bei Lausanne gute Arbeit geleistet, aber das bringt jetzt für Basel nicht so viel. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ist dort in meinen Augen fast noch ein bisschen absurder, dass man darüber diskutiert, weil sie spielen ja gut. Sie möchten einfach Goal nicht.
Mhm.
Und das finde ich dann noch schwieriger, das auf den Trainer zurückzuführen.
Ich glaube, der Kritikpunkt ist schon mehr, dass die Leute das Gefühl haben, der Kader hat eigentlich noch mehr Qualität, wie das, was er zeigt, oder?
Ja, aber will sie Goal nicht machen?
Das wird am Schluss, an dem wirst du gemessen, das ist klar. Ja, ja klar, aber eben um das geht es ja am Schluss. Und wenn du schaust, was sie zum Teil dann eben direkt vor der Kiste vergeigen, Ajeti ist ja immer wieder sinnbildlich.
Natürlich, aber da kann der Trainer nichts dafür, dass der Ajeti das Goal nicht trifft.
Das ist so ein Spieler, wenn er Selbstvertrauen hat, macht er unmögliche Dinge rein. Und schießt ein Traumgoal nach dem anderen. Und wenn es irgendwie stocken geraten, dann musst du dich fast fragen, ob er für die Super League verhebt, oder? Also, das ist schon. Es ist so ein bisschen.
Mhm.
Ja.
Ja,
es ist halt,
vielleicht.
Es ist halt aber immer noch gefühlt ein bisschen Also was heisst immer noch? Es ist halt irgendwie ein zartes Pflänzli, der FC Basel, oder? Also das Gerüst vom FC Basel. Du hast natürlich schon auch Leistungsträger mit dem Schmid und dem Shaqiri. Aber ja, alles drumherum. So viele Veränderungen immer, oder? Viele junge Spieler auch. Und irgendwie so der hat klare Knipser, oder? Der hat den FC Basel schon lange nicht mehr gehabt. Also so... Meine, ja, aber, klar, Traoré hat mal eine gute Phase gehabt.
Aber dann bin ich wieder...
Letzte Saison,
logisch, aber wieso gehst du...
immer noch so phasenweise.
Ja, aber ist denn an dem der Trainer schuld?
Ja, die Frage ist natürlich... wenn man sagt, hey, da ist grundsätzlich noch mehr... Oder wir haben nicht das volle Potenzial momentan entfalten. Wir haben viel mehr Qualität im Kader. Dann ist es ja schon auch ein klarer Kritikpunkt, dass der Trainer es nicht herbringt.
Ja, wenn das die Begründung ist, aber kann man nicht auch zum Beispiel sagen, dass ein Transfer wie der Broschinski zum Beispiel einfach nicht eingeschlagen hat?
Ja, also...
Also weißt du, dann ist ja nicht
der Broschinski ist sicher, kann man in Klammern setzen, weil das ist jetzt wirklich ein Spieler, wo man sich fragen muss, was die Kaderplanung vom FC Basel...
Genau, aber dann ist ja nicht der Trainer an dem Transfer jetzt klar. Ich weiss nicht, inwiefern er dort involviert war, ja, in diesem Transfer. Aber
ich denke schon auch, dass er da mit einbezogen worden ist. Wäre einmal sonst sehr, sehr speziell, aber ja... Klar, also ich glaube jetzt, Basel ist jetzt ein Verein, wo die Stimme vom Trainer, was Kaderpolitik anbelangt, vielleicht auch irgendwo durch einen Wert hat, aber sicher nicht den Tenor durchgibt. Da hat es andere starke Leute hinten dran. Oder? Ja. Ich glaube, also ganz aus der Verantwortung kann man den Leuten auch nicht nehmen. So, dass sie das Goal nicht treffen momentan. Klar, ist ja selbst eine Frage vom Selbstvertrauen am Schluss. Logisch, die Spieler müssen auch selber an sich arbeiten. Aber ein Trainer ist halt auch noch immer in so Situationen der Psychiater. Und wenn es nicht angebogen bekommt, ist er halt das schwächste Glied. Und dann
muss
man es ja nicht erklären.
Ja, aber ich bin halt dort, ehrlich gesagt, wieder am Standpunkt. Und ich glaube, das sind die gleichen Diskussionen, wie wir vor einem Jahr hatten. Und nachher haben sie mich auch Lügen gestraft im Frühling durch eine unglaubliche Siegesserie, die nachher den Meistertitel geholt hat. Aber unter dem Fabio Celestini sind sie auch nicht besser gewesen. Ausser im Frühling. Und das ist einfach, die haben einfach eine Phase gehabt, wo sie überperformt haben, jetzt sind sie im Flow gewesen. Aber es ist ja nicht so, dass die Mannschaft unglaublich viel besser besetzt wäre als die Konkurrenz in der Liga. Also ich glaube, das Kader vom FCB ist nicht besser besetzt als das von IB. Und das strauchelt etwa gleich
draus. Ich würde es etwa gleich setzen.
Ja, eben genau.
Basel, ja. Vielleicht aber, sogar IB tendenziell von der Qualität.
Genau, aber darum finde ich es so ein bisschen... Natürlich sind sie Meister geworden, mit einer unglaublichen Siegesserie vor allem, aber das war ein Flow. Das ist so ein bisschen wie jetzt der FC Thun am Herbst. Aber das hat dann nicht nur viel mit der Qualität. Und wenn man Cheran Shaqiri in absoluter Höchstform, und jetzt muss man auch sagen, Cheran Shaqiri ist momentan halt auch in der gleichen Form.
Ja, ja. Gut, eben, meine, er ist der eine, wenn es zählt, glaube ich, kann er gut auch wieder anziehen. Ich kann... Ein grosses Fragezeichen ein bisschen in der Beziehung Ludo Shaqiri. Weil ich glaube, das ist wie, dort wird sich entscheiden. Die Beziehung wird auch über die Zukunft von Ludo in Basel entscheiden, bin ich fast überzeugt. Als Trainer, und das ist am Fabio natürlich dann am Schluss gelungen, Fabio Celestini ist das, am Anfang hat es auch ein bisschen schwerfällig gewesen, aber hat auch noch mit der Fitness und so zu tun vom Gerdan, oder? Aber je länger Shaqiri und Celestini zusammengeschafft haben, desto besser ist es dann geworden, oder? Und beim Ludo und bei ihm habe ich das Gefühl, momentan findet er noch nicht so... Irgendwie der Vibe passt noch nicht so ganz, oder? Er wird ausgewechselt, ist hässig. Also klar, er ist nicht mehr der junge Spieler, der dann geht rätseln und in der Bank die Sachen umeinander wirft und so, aber du merkst dann schon auch, dass er gefrustet ist, wenn er ausgewechselt wird und so. Und eben dort ist natürlich der Ludo auch als... Psychologe gefragt, oder? Wie kommunizierst du mit den Spielern und so? Und logisch, eine heikle Phase jetzt. Also, und eben, verstehe mich nicht falsch, ich stehe jetzt nicht daher und sage, die müssen ihn schicken. Aber es würde mich jetzt einfach nicht überraschen. Es gibt gewisse Mechanismen im Fußball, die sind halt leider so, wie sie sind. Und wenn das Pendel umschlägt und die Stimmung kippt in Basel, dann kannst du einmal mit dem Finger schnipsen und der Ludo ist weg, oder? Also,
das glaube ich auch. Also natürlich ist die Chance.
Womöglich noch zwei vermasselte Match und dann verliert einer die Nerven.
Ja, das kann natürlich sein. Also vor allem jetzt hast eben am Mittwoch, gut, aber vielleicht viele, die es jetzt hören, wissen schon, wie der Match ausgegangen ist. Und dann ist sie entweder für den einen oder für den anderen Trainer eventuell die Bilanz noch ein schlechter jetzt. Aber, oder sie spielen irgendwie ein schlechtes 0-0, wo beide schlecht spielen, das wird keinem von beiden wahrscheinlich helfen. Ich glaube, es kommt mega auf die Art und Weise drauf, wie die Match laufen. Und Basel hat noch so Servette zum Abschluss und Luzern hat noch Lausanne zum Abschluss. Auch nicht einfache Aufgabe. Es kommt dann halt wirklich einfach darauf an, wie mit dem irgendwie umgehst oder wie es dann eben schlussendlich aussieht. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Drum, aber natürlich, es ist so, die Erwartungshaltung in Basel, das wissen wir, die ist extrem hoch. Und der Mann ja wird auch sehr kritisch angeschaut. Der Celestini ist auch schon mega kritisch angeschaut worden, bis er dann den Titel geholt hat. Und darum ist er ja dann auch so schnell. Also natürlich hat es auch viel Cash gegeben. Wo ist er jetzt? In Moskau. Müssen wir nicht weiter kommentieren, aber...
Haben wir, glaube ich, schon kommentiert.
Ja, müssen wir jetzt nicht nochmal weiter kommentieren. Aber ich meine eben, ich kann mir schon auch vorstellen, dass er auch darum das erste geile, also finanziell geile Angebot angenommen hat, weil er halt die Rückendeckung zum Beispiel auch gar nicht gehabt hat. Mhm. Und jetzt bei Mania ist es ein eine ähnliche Situation, oder? Und entweder kommt es dann ins Laufen oder auch nicht. Aber
und gleich darfst du es nicht ganz vergleichen, weil eben, meine... Du hast zuerst mal den Fakt, jetzt spielt es auch noch europäisch zusätzlich. Das heisst, Leute haben noch eine andere Belastung wie damals Celestini. Muss auch besser mit den Kräften haushalten. Was aber auch dazu kommt, ist, die Basler werden ja wahrscheinlich jetzt auch weiter sein wie vor einem Jahr. Also vor einem Jahr ist man ja wie irgendwo durch. Also vorher ist man ja noch fast noch mal da im Abstiegsstrudel drin gewesen. Oder man ist da drin gewesen. Und Celestini hat sich dann irgendwie in ruhige Gewässer geführt. Und ist dann stetig Schritt für Schritt vorwärts gekommen. Und jetzt will man ja nicht wieder von vorne anfangen, oder? Sondern man möchte eigentlich sich vom Standpunkt, ey, wir sind wieder europäisch dabei, ey, wir wollen wieder europäische magische Nächte haben, ey, wir wollen wieder um den Meister zu spielen, weil wir sind der amtierende Meister. Das ist der Maßstab für die Leute. Und Cesini hat ja nicht den Maßstab gehabt. Und darum kann ich die Situation auch nicht ganz vergleichen.
Nein, natürlich nicht. Aber eben, also sie sind jetzt etwa im ähnlichen Range wie vor einem Jahr. Und natürlich sind Erwartungshaltungen gestiegen und so weiter. Das ist schon so. Aber sie sind ja jetzt auch nicht im Abstiegskampf. Sie sind jetzt nicht wie Luzern 10.
Ja, und sie sind auch nicht abgehangen im Meisterrennen.
Also. Nein, überhaupt nicht. Das ist wieder. Sie jetzt noch aus. Das wissen wir jetzt nicht, weil ja, jetzt im Moment sind Thun und St. Gallen am Spielen, oder? Aber die können es. Jetzt heute Abend, wo wir aufnehmen, schon einen Leaderwechsel geht, theoretisch. Und wahrscheinlich, wir haben hier schon gross erzählt, dass Thun Meister wird. Nach wie vor fände ich es sehr, sehr geil, wenn es so wäre. Aber also realistisch gesehen ist natürlich schon so, dass wahrscheinlich IB und Basel einer von diesen beiden den Meistertitel holt am Schluss. Und wenn du jetzt schaust, wo IB und Basel stehen, sind die sehr nah zusammen. Mhm. Natürlich kann St. Gallen oder Thun arbeiten, aber im Endeffekt sind sie dann auf Augenhöhe mit IB. Es ist jetzt nicht so, dass die schon 30 Punkte Vorsprung hat und du musst sagen, oh, der Meistertitel ist jetzt schon weg. Es ist ja nicht so wie in Deutschland, wo Bayern schon jetzt den Titel einsacken kann.
Es ist sicher so, dass eine gute Wintervorbereitung einem Trainer, der jetzt erst seit dieser Saison dabei ist, auch helfen kann. Oder?
Also, wobei eben die Wintervorbereitung, also die kannst du ja nicht ernst nehmen.
Ja, aber du kannst ja die Sommervorbereitung
sind zwei Wochen.
Nicht ernst nehmen, es geht so schnell.
Also weißt du, ist ja, also ich weiß jetzt gerade, wie es so zehn ist, die fangen am 2. Januar wieder an zu trainieren und am 17. haben sie das erste Spiel, es sind zwei Wochen. In dieser Phase haben sie so zwei Testspiele und ein paar Trainings.
Geht Luzern nicht ins Trainingslager?
Nein.
Okay, spannend.
Nein.
Aber super, also andere Superligisten gehen. Also
Ja, es gibt schon sehr
gute. Ich nehme an, Basel geht auch. Ja, ich habe gleich das Gefühl. Es ist ein bisschen, gerade wenn du europäisch noch spielst, es ist ein bisschen mehr Ruhe. Tag für Tag.
Ja, zwei Wochen ist nicht nichts, aber es ist jetzt auch im Endeffekt ein bisschen mehr als eine Nazi-Pause. Ja. Also weißt du, es ist jetzt auch nicht so. Klar, die Nazi ist halt noch Nationalspieler weg und so, aber.
Köpfe ein bisschen durchlüften, Einzelgespräche führen und so. Ich glaube, das kann schon helfen. Nochmal, ich glaube, was am Schluss entscheidend ist, ist, wie ist Beziehung Ludo Shakiri.
Das ist so. Ja, ich meine, Shakiri ist natürlich.
Und momentan ist performt. Sie nicht. Ich habe das Gefühl, momentan ist sie nicht rosig.
Ist möglich. Bin ich etwas zu weit weg, um hier die Insights zu haben, wie jetzt die zusammen harmonieren.
Nimm sie oder.
Nein, ich bin bei dir, alles gut. Okay. Können wir so akzeptieren.
Sandro hat auch noch nicht reingeschaut, das heisst, er ist auch ungefähr einverstanden. Hey, ich finde es frech, weil du hast vorher einfach von deinem Liebling erzählt und mich ist dann so übersprungen.
Ich kann eigentlich noch fragen.
Ich Ich habe heute für eine kleine Überraschung gesorgt, weil ich meins schon dabei gehabt. Bin nämlich bewichtelt worden.
Also du hast den Pulli abgezogen und ich so, hui, da bist du ja schon angelegt.
Voilà. Ich habe mir da gar keins aus dem Laden ausgesucht, das ist mein Privat. Ich habe ein Aussie Salzburg-Liebling geschenkt bekommen. Österreichische Zweitligist.
Ist das ein aktuelles?
Ist das aktuelle. Das Auswärts finde ich noch ein Ticken geiler, aber schon ausverkauft.
Es ist einfach recht, dass du das Schlechtere bekommst. Ich kann schon sagen, aber wenn es dieses ausverkauft
ist. Ja, schlecht ist aber nicht, weil es eben auch das ist geil.
Ja, es ist sehr schön. Ja.
Wenn ich eben im Sommer die neuen Trikots von ihnen gesehen habe, dann muss ich sagen, ey, für mich etwas vom Geilsten, also heim wie auch auswärts, wo ich trikotmässig, wo ich die Saison gesehen habe. Und mein Bruder hat das irgendwie aufgeschnappt und mir das tatsächlich bewichtelt. Shoutout an der Stelle, geiles Geschenk. Trage es jetzt gern. Und es läuft dann auch gut, muss ich ehrlich sagen. Es sind ja Aufsteiger in die zweithöchste österreichische Liga und sind irgendwo im Mittelfeld klassiert, 8. Platz.
Ja, zweithöchste Liga bist du voll drinnen, oder?
Ah ja, du, wir fangen jetzt nicht mehr neu. Du wolltest eigentlich.
Wir haben Übergang eine
kleine Aufmachung.
Ja, ich weiß gar nicht, sieht man das.
Für die nur den Podcast nur hören, ist es jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich nehme an, der eine oder andere schaut dann. Und sonst kann man auch swipen auf Spotify.
Und sonst können wir es auch beschreiben, was wir jetzt
zwei da Liebli haben. Auf dem Tisch, genau. Einmal ein Mac Neumeier Liebli FC Aarau. Ich glaube, das müsste die Saison 2019-20
ist es
ja, sie haben aber zweimal, glaube ich, den gleichen Trikotsatz gehabt.
Also das einmal, ist möglich,
aber. Einmal das in schwarz und einmal das in beige. Das Schwarze erinnert mich an gute Zeiten, weil dort hat man Barasch Xamax im Auswärtsspiel 4-0 geschlagen, in schwarz und nachher, glaube ich, in beige die Hai. So müsste jemand gewesen sein. Haben sie einen,
haben sie dann verloren? Gut. Und dann haben wir aber auch noch ein Liebling. Es ist ja diese Woche, ist ja am Freitagabend, ist das Challenge League Spitzenspiel zwischen den punktgleichen FC Aarau und FC Vaduz. Ich weiß gar nicht, ist es in Vaduz?
Ist in Rheinpark Stadion, ja.
Im schönsten Stadion
der Challenge League. Im legendären Rheinpark Stadion.
Im schönsten Stadion
der Challenge League. Es ist wirklich schön, da kann man wirklich, kann ich auch wenig dagegen sagen.
Gut. Und zwar haben wir da natürlich auch noch ein Vaduz-Liebling. Vaduz, sagt man ja, glaube ich.
Das kannst du gerne so sagen, für mich ist das Vaduz.
Dennis Simani aus der Saison 2021.
Das sieht recht aktuell aus.
2021 ist ganz aktuell, aber ja, ich habe das Gefühl, jetzt sehen sie immer noch genau gleich aus, oder? Oder nicht?
Vor allem mit dem Casino Admiral, mich erinnert das an die ich glaube, das ist auch der Goalhymnen-Sponsor von Vaduz, weil Vaduz hat mit Abstand die mühsamste Goalhymne, die es gibt.
Sind die Werbung in der Goalhymne?
Ja,
echt?
Ja, ja. Und so ein Mannsgöckel, der so dazu tanzt.
Ah,
und
dann
läuft im Hintergrund läuft irgendwie so ein billiger Techno-Remix von The White Stripes, Seven Nation Army.
Aha, aber ist einfach das Video gesponsert in dem Sinn, aber nicht das Lied selber.
Ich frage mich nicht ganz genau, aber es läuft einfach das Ding und ich hoffe, ich höre es am Freitag nicht, ganz ehrlich. Also, ja. Irgendwie da hinten im Nacken stimmt mich in die Haare auf, wenn die
Amix. Aber wir haben ein cooles
Weihnachtsgeschenk,
oder?
Und wir haben zum Spiel der Spiele ein kleines Weihnachtsgeschenk. Ja.
Ja.
Da von Retro Shirts. Aber du hast jetzt angeschoben. Ich finde, du musst auch ab und zu ein bisschen Werbung machen. Bis jetzt habe ich immer das Gefühl, ich bin ein bisschen der Werbemensch von
uns. Ja, du bist geboren als Werbemacher. Aber ich kann
in Verkäufer gehen.
Genau, aber ich kann es natürlich schon kurz sagen. Also wir haben hier von retroshirts.ch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Und zwar ist es so, dass ihr auf Instagram das Resultat tippen könnt. Von diesem Spitzenspiel, yes, das wir haben, im Vaduz Aarau. Und die Person oder jemand von denen, der richtig tippt, kann es sein, dass man vielleicht ein 2-1 tippt, was so ein klassischer Tipp wäre. Und vielleicht gibt es dann ein 2-1 und dann gibt es vielleicht mehrere. Aber jemand von denen gewinnt dann ein Liebli. Nach Wunsch entweder das tolle Aarau-Liebli oder das tolle Vaduz-Liebli. Je nachdem, halt, für wer ihr das Herz schlägt. Oder wenn man sagt, hey, look, Challenge League, geile Sache. Aber Aarau und Vaduz ist beides nicht, weil ich bin Stadlosen-Uschi-Fan oder ich bin FC Wiel-Fan oder was auch immer. Dann kommt man einfach in dem Wert, ich glaube 100 Franken Gutschein über, wo man sich dann ein anderes schönes Liebling aus der Challenge League
ziehen kann. Es hat ja noch ein paar andere hier in dem Laden.
Tatsächlich, ja. Also eben, Stadlosen-Uschi habe ich vorhin gesehen. Ich weiß nicht, ich sehe es nicht alle von da aus, aber es hat das ein oder andere coole Liebling, glaube ich.
Ja, genau. Wir nehmen alle Resultattipps bis Abpfiff vom Spiel. Viertel ab 8, Freitagabend, Rheinpark Stadion. einfach darunter kommentieren, der erste, was das richtige Resultat
gibt. Also machen einen Post, oder, wo man kann reinkommentieren kann.
Genau. Das ist einfach
klar ist, nicht, dass du nachher überhäuft wirst mit DMs. Aber auch das könntest du ändern, natürlich.
Und dann schauen alle, jetzt tun wir Blum wahrscheinlich auch noch eine traumhafte Quote bescheren. Dann schauen alle den Match nachher am 4.
Wachstum. Ja, weil es biologisch. Klar. Natürlich. Ja.
Ich sage euch,
nein, ich kann mir vorstellen,
das könnte tatsächlich ein grossartiges Spiel werden. Vaduz spielt, muss man wirklich neidlos anerkennen, Vaduz spielt einen schönen Fußball, die Saison. Es geht, sie haben, ich weiß gar nicht, wie viele Siege inzwischen aneinandergereiht haben, aber sie haben jetzt auch das, wo Ara hat jetzt auch schon zweimal unter dem Brunello Jacopetto so ein bisschen längere Siegeserie gehabt. Und dort hast du dann wirklich zum Teil Match drin, wo du irgendwie fragst, ja, keine Ahnung, wie jetzt dort genau ein Sieger vom Platz gehst, weil es ist das klassische 0-0 oder 1-1 Spiel und dann 95 geht noch einer rein und genau das hat jetzt Vaduz auch.
Aber da sind wir wieder im Flow, wo wir vorhin mit dem FC Basel diskutiert haben, wo ich sage, sie haben im Frühling halt einen Flow gehabt, der jetzt vielleicht fehlt. Und die Mannschaften, also Aarau ist ja auch ein bisschen in diesem Flow, nicht im Ganzen so krass.
Ja, also...
Aber über die ganze Saison gesehen ja, sicher, oder? Also hast du auch die Dings und darum ist es ein entscheidender Spiel fast.
Vaduz spielt momentan so ein bisschen, weißt du, ein ballbesitzorientierter Fußball und ist ganz anders als Aarau, oder? Aarau spielst du eigentlich wirklich ein bisschen Anti-Fußball, ein bisschen destruktiv, ein bisschen lange Bälle für den Hauen.
Jetzt fragst du dich, wieso ich sage, ich will, dass Vaduz aussteigt.
Du hättest auch vor einem Jahr, was noch anders war, ja, wärst du wahrscheinlich auch mit Vaduz mitgegangen. Aber das ist auch in Ordnung, das soll so auch sein. Nein, du, gell, meine Thun ist so aufgestiegen, wie Ara jetzt spielt. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erklärt. Sie
sind immer noch eher speziell zum Stamm von der Podcast-Aufnahme.
Voilà.
Und das da spricht ja eigentlich alles dafür, der Spielstil, dass das halt einfach auch zielführend kann sein. Und ich meine, Union Berlin ist so Champions League gekommen.
Ja.
Übrigens, schau da, wenn wir schon bei Union Berlin sind, auch Urs Fischer. Mainz Trainer im ersten Spiel gab mal ein Unentschieden gemacht für Bayern.
Wenn wir beim destruktiven Fußball sind, dann können wir auch noch schnell das Zweite machen nach Mainz.
Das ist ein Inbegriff vom destruktiven Fußball.
Was haben wir gesagt? 0,6 XG-Wert beim Auswärtsspiel in München, beim Einstand vom Urs Fischer als Trainer. Ja, 0,6 XG, am Schluss 2 Goal geschossen, 2-2 Endstand.
Ja, und Ballbesitz ist, glaube ich, unter 20% gewesen, oder?
Bayern gab XG-Wert von 4,5 gehabt und nur 2 Goal geschossen und gab wirklich noch den Punkt können retten, dank einem Penalty, wo man sagen so, ja, okay, kleiner Lieblingszupfer mit Kane, aber...
Geile Geschichte von dem 18-Jährigen, den ich schon wieder den Namen vergessen habe, wo debütiert hat, Kopfgoal geschossen hat, oder, aber nachher eben der Kane auch gefällt hat.
Ah,
aber,
also eben, gefällt, das ist ein grosses Wort, das mit dem Lieblingszupfer.
Und auf der Linie geredet hat er auch noch, der hat einen Riesenmarsch gehabt.
Ja, komm, also weißt du, in der Situation, wo du das Mainz bist, klar, willst du einen Sieg haben, aber 2-2 in München, in einer Saison, wo bis jetzt glaub, nur Union unentschieden gespielt hat gegen Bayern und alle anderen Mannschaften haben verloren. Also du musst schon sagen, Urs Fischer ist so etwas von back. Und er hat es lange Zeit gelassen, aber ich finde es super. Er passt auch dort, er ist perfekt, oder?
Ich habe übrigens dort... einfach nochmal so ein bisschen als Ansporn, wie Fußballfans doch auch ein bisschen sind. Oder einfach so ein bisschen, irgendwie habe ich so eine spannende Unterhaltung gefunden. Und zwar habe ich mit einer Kollegin geredet von der BZ Basel, mit der Selin Feller. Liebe Grüße gehen raus, obwohl sie wahrscheinlich den Podcast nicht lässt. Ich glaube am Reisen, aber das ist ein anderes Thema. Und dann hat sie mich gefragt, das ist völlig random, aber egal. Hat sie mich gefragt, hey, inwiefern dass in den nationalen Zeitungen der Urs Fischer irgendetwas vermeldet wird. Dann habe ich gesagt, hey, ich glaube gar nicht an diesem Tag. Oder wir haben es irgendwie mitgenommen, aber das war vor dem Spiel. Und nachher sagt sie, ja, du nimmst sie das Bein gross, weil das Basel sagt, der Urs Fischer immer noch eine Legende. Und dann habe ich gesagt, das ist eine FCZ-Legende. So, ja, aber weißt du, wenn es sportlicher Erfolg kommt, dann hat man ihn auch dort. Und das finde ich so, das zeigt so, wie Fußballfans haben es doch schon auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen die Fahnen im Wind machen. Der Urs Fischer liebt man jetzt in Basel, weil er als Trainer erfolgreich ist, aber das ist. Die FCZ-Legende.
Ja.
Und das ist ja so, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie speziell. Wenn er nicht Erfolg hat, wäre er auch für immer der böse FCZler geblieben. Mhm. Also sobald man sportliche Erfolg hat, rechtfertigt es irgendwie ein bisschen vieles.
Ich muss ehrlich sein, ich hatte ihn zu wenig auch noch als Spieler auf dem Schirm, aber er ist halt schon auch, er ist gar nicht, er ist so als Typ Mensch, ist er halt einfach so sympathisch. Also,
klar. Also weißt, ich verstehe schon, wieso es man nicht gerne kann. Es war
nie edgy, oder? Weißt du, es hat andere Reizfiguren gegeben.
Ah, Spieler schon, oder?
Ich weiss nicht. Sandro? Urs Fischer als Spieler? Er war sicher kein Aufbrausender, also habe ich so
in aber halt schon über Jahre FCZ-Captain und so, ja, Dinge schon so ein bisschen. Oh, ja. Ich habe es einfach spannend gefunden, dass er zu Basel offenbar so beliebt ist, aber es ist ja auch schön, wenn er das hergebracht hat, dass er eigentlich irgendwie überall, wo er war, auch geliebt wird. Mhm. Und beim FCZ war doch mal das Ding, wo er auf die Saisonkarte gedruckt worden ist. Und nachher ist er entlassen worden. Das ist, glaube ich, auch nicht so clever, wenn man einen Trainer auf die Saisonkarte drückt.
Ja. Die Story kenne ich gar nicht, die ist ja super.
Ja, könnten wir nehmen.
Das ist keine richtige Kunde. Wann war das?
Ja, wann war er FCZ-Trainer? Ich hätte jetzt so ungegoogelt, hätte ich so 2012 gesagt, aber.
Haben wir es 12?
Ja.
Ja. Das habe ich mich übrigens auch letztens gefragt. Ich weiss, ich komme schnell, aber der Oli Eckle ist ja beim FCA jetzt geehrt worden, Rekordspieler. 394 Einsätze, also jetzt hat er den 95. gegangen, am letzten.
Das ist gar nicht so viel, das ist der Rekordspieler.
Am letzten Freitag.
Also es ist schon viel, verstehe mich nicht falsch, es ist schon viel.
Genau, und ich habe mich das gefragt, weil, also eben, der ist ja jetzt wirklich, der ist ja seit den Junioren dem Verein treu. Also klar, eben, sicher auch mal in einer entscheidenden Phase eine Verletzung gehabt oder so, aber es ist auch nicht eine Karriere, die mega verletzungsprägt war. Also er hat eigentlich hier recht viele Einsätze können machen, weil er eben...
Und das war auch immer Stammspieler gewesen.
So, ja. Also jetzt zum ersten Mal in dem Sinn nicht mehr, weil er einen Knöchelbruch hatte. Das war die schwerwiegendste Verletzung von seiner Karriere, die ihm fast eine ganze, also etwa 30 Spiele hat es ihm gekostet. Aber eben 394 Einsätze, ich habe mich dann gefragt, ja, was nimmst du, welcher Spieler ist echt der treueste? Weißt du, so vom Schweizer Fußball, einmal jetzt so ein bisschen in der modernen Zeit. Und mir ist eigentlich dann nur der Talang Xhaka in den Sinn gekommen. Und bin dann schnell schauen, was er hat. 407. Also ist auch nicht so viel mehr.
Es hat Spieler ja mehr. Marco Wölfli hat über 500, glaube ich, Freiben gehabt. Okay. Dave Zibung hat auch über 500 gehabt.
Goalies finde ich halt, ist halt wie nochmal so.
Ja, natürlich. So aber bisschen, du musst
so
halt
anders werden wie Spieler, oder?
Ich finde nicht unbedingt, weil du, also klar, du kannst es länger machen, tendenziell, aber du hast meistens auch mehr Schwierigkeiten zum Reinkommen. Meistens bist du erst mit 23 oder so Stammgoal. Du bist ja meistens nicht mit 18 schon Stammgoal, wo du vielleicht als talentierter Spieler schon früher kannst Stammspieler sein. Wer gibt es also so? Ich habe gemeint, der Fabi Frey ist Rekordspieler vom FCB. Und nicht der Talang Xhaka. Und der Fabi Frey hat ja sogar einen
für St. Gallen gespielt. Der war ja noch im Ausland.
Aber ich habe gemeint, dass er Rekordspieler beim FCB. Ist ja auch wieder ungegoogelt.
Sandro, kannst du uns das mal... das würde mich jetzt noch
aber wundern. Ich habe gemeint...
Fabi Frey Spiel für die Anzahl Spiel für Basel. Ja, es kann schon sein. Also ich glaube, er ist auch geirrt worden, mal als Rekordspieler.
Ja, ich habe gemeint, er hat mehr. Und eben... Oder, was aber auch kann sein, dass er einfach am meisten Super League Spiel hat. Von allen. Das könnte ja auch sein. Zum Beispiel der Dave Zibung hat einfach sehr viele Spiele, auch Challenge League und so noch gemacht.
Oh, krass. 543.
Für den FC Basel. Ja. Und er hat ja noch für...
Ja, und ist noch im Ausland gewesen.
Ist im Ausland gewesen, hat für St. Gallen gespielt, hat für Winterthur gespielt und trotzdem so viele Spiele für Basel. Also eben, es gibt schon ein paar, die Zahlen schon noch lieber...
Du hast zwei Goalie und Fabi Frey genannt. Ich glaube, es gibt nicht so viel, aber...
Nein.
Ich glaube, 400 ist sicher eine krasse Marke.
Der Claudio Lustenberger hat auch bei 400.
Und was noch dazu kommt, du nennst jetzt alles ältere Spieler schon.
Ja, logisch, du kannst dich jetzt mit 22, hast du noch nicht so viel.
Ja, natürlich, aber ich meine... Ich glaube, es ist... Also ich will nicht darauf raus, dass jetzt da irgendwie... Ja, 403 Lustenberg für Luzern. Eben. Ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwie da Schwanzvergleich machen oder so. Es geht nur darum, ich glaube, es sind eh so wahrscheinlich Rekorde für die Ewigkeit. Weil heutzutage mit dem modernen Scouting-System und. Ich glaube, das Geschäft wird auch immer schnelllebiger. Ich glaube nicht mehr, dass das überhaupt möglich ist, dass Spieler so lange, über so viele Jahre, so viele Einsätze können absolvieren bei einem Verein. Also, Ausnahmefall wird es immer geben, völlig klar. Aber ich glaube einfach, dass das wahrscheinlich tendenziell noch rückläufig ist, was die Zukunft anbelangt.
Ich glaube, was schon der Punkt ist, wenn man gut ist, dann wird man irgendwann mal wegtransferiert und so. Ich glaube aber, dass es noch spannende Beispiele sind, die wir jetzt aufgezählt haben. Die sind nämlich alle Thailand Chaka, Marco Wölfi, Dave Zibung, Claudio Luschenberger, Oli Eckli sicher auch. Die sind alle für ihren Club sind die wie immer so gut gewesen, dass sie Stammspieler sind, vielleicht sogar auch Führungsspieler. Ehrlicherweise für einen besseren Club, aber auch nicht genug gut. Also weißt, Fabi Frey war im Ausland, dann kann man vielleicht sogar von dieser Aufzählung ausnehmen. Die anderen, es hat immer einen Grund gegeben, wieso ist denn der Dave Zibung nie ins Ausland? Mhm. Wieso ist der Claudio Lustenberg nie ins Ausland? Wieso ist der Marco Wölf nie ins Ausland? Wieso sind die bei ihrem Club oben, die zwar Stammspieler, aber gleichzeitig eben nicht so interessant war, dass man gesagt hat, den muss man unbedingt haben, der ist so hure gut. Und ich glaube, das ist dann schon die... Ja, ich sage das zwischen innen so, hey, gut für die Super League, aber eben auch nicht so, dass man unbedingt weg muss. Und wo dann halt aber gleich auch in sich innen haben und sagen, hey, aber also für Konkurrenz gar nicht spielen, das gar nicht schwer davon, dass die alle auch Angebot haben von einem ähnlich guten Club. Aber das machen sie dann vielleicht nicht. Und vielleicht aber eben nicht die Stats haben oder irgendwelche Sachen, wo man sagt, oh, jetzt müssen sie unbedingt ins Ausland oder unbedingt tauchen sie auf den Zettel auf. Und ich glaube, das wiederum ist im Fall schon immer noch möglich, habe ich das Gefühl. Weißt du, ich kann mir jetzt auch sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere, wenn es vorhin beim FCL zum Beispiel, den kann ich jetzt auch am meisten beurteilen, weil ich dort nicht in der Rabe bin, haben wir ja gesagt, sie haben mit 8 Eigenten gespielt. Von diesen 8 Eigenten, also der eine davon ist Stefan Knijević, der eh schon wieder zurückgekommen ist, der war 3 Jahre zu Belgien. Wird wahrscheinlich, ist es mein Take, die Karriere zu Luzern beenden, wenn alles normal ist. Der hat auch recht viel gespielt, 3 Saisons nicht, aber der Rest schon. Und andere, die von den anderen 7, wird sicher auch der eine oder andere seine Karriere zu Luzern beenden, weil er halt nicht so gut ist, dass er weggekauft wird.
Und gleichzeitig länger auf dem Niveau. Ich habe eben noch Theorie, weißt, das habe ich auch mit dem gemeint, um das Scouting-System, dass halt heutzutage auch die Vereine anders überlegen bei der Kaderplanung. Also dass du auch schneller als, sag jetzt mal, durchschnittlicher Superleague-Spieler irgendeinen halt wirklich zum alten Eisen zählst, wo du einfach der auf der Ersatzbank hockt und du halt irgendwie dann doch lieber einen 24-jährigen Franzose im Mittelfeld lässt spielen.
Das kann sein, aber ich glaube, dass das auch wieder gute Beispiele sind, weil ich glaube, das sind auch... Ich glaube, schlussendlich ist es im Fall auch ein bisschen Politik. Also Vereinspolitik.
Wenn ja, so klar. 100%.
Wo auch die Spieler in dieser Funktion dann wie die Rolle wie wahrnehmen müssen. Ich sage gerade zum Beispiel Wölfli oder Zibung. Ich glaube, die sind zu Zeitpunkt noch Stammgoalie vor dem Club gewesen, wo sie bei jedem anderen Superligist vielleicht nicht mehr gewesen wäre. Also, ich wollte jetzt beide nicht zu nahe treten, aber ich glaube, die hat zu viel damit gespielt. Hey, sie sind so viel für den Club geleistet, du kannst ja nicht sagen, nein, jetzt nicht mehr.
Ah, übrigens, Janik Brecher haben wir auch nicht gesagt. Also, Janik Brecher wird ja sicher auch 370.
Ja, wird auch viel Spiel haben.
Aber es ist ja genau so ein Beispiel, oder? Also der ist einfach ein Leader von dieser Mannschaft, aber jetzt rein qualitativ könnte man langsam bei ihm vielleicht auch anfangen diskutieren. Ball am Fuß und so. Ist das Thema, wissen wir in dieser Saison, oder?
Genau, aber das ist genau so ein Beispiel, oder? Wo du sagst, ja, aber für den Club ist er mega, mega wichtig. Und das sind eben die anderen zum Teil auch gewesen. Wo dann eben vielleicht, ja, und ich glaube, ja, natürlich kann es sein, dass man dann sagt, hey, man holt einen 20-jährigen Franzosen, den man vielleicht viel Geld weiterverkaufen kann, ja. Aber es gibt ja dann eben auch immer wieder Situationen, wo man sieht, ah, man braucht erstens Identifikationsfiguren. Kannst du mal bei GC fragen, was sie ohne Abrashi hätten an Identifikationsfiguren. Übrigens auch der FCZ ohne Janik Brecher, oder? Also du brauchst schon das zum einen, irgendwie so als Club. Und vor allem halt auch, also die Erfahrung hilft dir dann gleich auch, dass du gleich schon 400 Mal in Lausanne auswärts gespielt hast. Oder vielleicht 40 Mal in Lausanne. Das ist eigentlich schon krass. Stell dir vor, du bist einfach die ganze Zeit gegen die gleichen. Die ganze Karriere lang, 400 Spiele lang. Aber ja, irgendwie, schlussendlich bringt es gleich. Also, ich glaube, die Spieler braucht sie auch. Und ich glaube, die meisten Clubs sehen das schon, dass du einfach die Mischung brauchst. Mhm. Das ist ja zum Beispiel das Problem beim FCB. Die haben wie lange genau die Spieler nicht mehr gehabt, weil die anderen vielleicht zu alt geworden sind. Und jetzt ein Dominik Schmid. Ich weiß nicht, ob der noch einen grossen Transfer macht.
Ich bin absolut bei. Ja, gut.
Könnte man sich fragen, Qualität ist schon, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der einfach FCB-Captain wird und dann das genießt. Also.
Ja, gut. Ja, interessante Gedanken. Kann noch in die oder die Richtung gehen. Ich glaube, der hätte ja im Ausland einen Wert irgendeinen. Wenn er es möchte wagen, kann er.
Man ist ja zum Beispiel auch relativ spät
dazu meinen. Könnte er ein Auslandabenteuer machen, gell? Da sind sicher auch immer noch andere. Wahrscheinlich sind heute auch die Möglichkeiten, was so Auslandabenteuer anbelangt, vielleicht auch ein bisschen grösser, oder? Weil mehr Anfragen rum sind von Vereinen.
Und weil es halt einfach viel internationaler gescoutet wird, oder?
Ja.
Also ich glaube, darum ist es vor allem mehr, wo man ist. Oder? Darum kann es auch sein, dass Angebot aus Australien kommt oder so.
Und Raul Giger, der nachher auch zu Lausanne ist, weil Lausanne ja jahrelang solider Stammspieler war und der spielt jetzt in der polnischen Liga. Also, und ich finde auch, why not? Also, haben wir ja, was ist das, Stojkovic, habe ich letztes Mal erzählt, wo ja auch dort spielt, wo sagt, das Niveau dort ist besser und es ist auch nicht so weit von der Schweiz entfernt und trotzdem hast du mal etwas anderes, oder? Also, ja, ich glaube so.
Du mal Polen Spezialfolge machen, Marco Burch ist ja auch dort. Es gibt gerade noch ein paar, die da im polnischen Fußball
unterwegs sind. Die sind da Fall tief drin im Scouting von Schweizer Fußballern.
Und eben vielleicht, irgendwie, es ist vielleicht auch cool, wenn du Sachen kannst erleben. Also es ist wie so, ich verstehe wie beide Seiten.
Mhm.
Ja. Aber natürlich schöner Fakt. Herzliche Gratulation, Ali Ekle. Wie viel Aufstieg hat er gefeiert in dieser Karriere?
Ja, so viel hat es nicht gegeben. Seitdem,
hat er einen gemacht? Ein Aufstieg und zwei Abstieg, oder so?
Ja, wartet. Mal überlegen. 2013 war der Aufstieg, 2015 war der Abstieg. Mir hat es da nicht gegeben. Das ist also ausgeglichene Bilanz. Barras-Bilanz sieht nicht ganz so gut aus. Ich bin eben letztens mit ihm zusammengeguckt und dann haben wir da seine Karriere, seine bewegenden Momente von seiner Karriere sind wir nochmal schnell durchgegangen.
Das ist aber schon auch immer schön, finde ich. Ja, das habe ich auch schon so Geschichten machen. Also
das ist eine gute cool Story, die sich einfach schreibt.
Ja.
Weil das ist auch eben, das gehört auch einfach noch mal dazu, dass man einen Spieler so würdigen tut.
Mhm.
Haben wir gemacht und klar, eben so der ein oder andere Barrage-Moment haben wir natürlich auch noch mal schmerzhaft müssen anschauen, aber
haben die Brüder noch in den Arm genommen?
Nein, es ist es ist ja auch psychologisch interessant, dass das mit den Spielern macht und wie man dann vielleicht auch Jahre später noch mit dem umgeht. So, vergessen wirst du es natürlich nie, aber ist ja klar, dass das irgendwie dann, wenn du ganz andere Mitspieler hast und ein paar Jahre vorbei sind, ist das irgendwo durch gleich nicht mehr wirklich präsent im Kopf, zumindest im Alltag oder so. Eher dann, wenn du dann halt irgendwie Rückbänder machst. Aber es ist halt irgendwo durch ein bisschen, also vor allem das 2019 ist halt die Schweizer Fußballgeschichte, können wir nicht drum herum. Er hat es so gut formuliert, er hat gesagt, es ist einfach so ein der ultimative Beweis für ihn, dass halt wirklich einfach nichts unmöglich ist im Fußball. Er sei einfach leider auf der falschen Seite gewesen.
Ja.
Oder er hat es einfach auf die bitterste mögliche Art halt müssen feststellen. So. Aber einfach der Fakt halt, dass eine 0-4 Hypothek, also schaust du jetzt auf die positive Seite an oder vom Team, was es dann schafft, aber dass das 0-4 Hypothek noch kannst du kippen in einem Rückspiel, das ist halt Wahnsinn. Und das ist, blöd gesagt, für genau so epische Momente spielst du Fußball, schaust Fußball als Fan.
Wir sind eigentlich schon mal mit Xamax-Fans darüber reden, weil für die ist ja das Geilste, was je passiert ist, oder? Also, das ist ja jenseits. Wenn das kannst, müsstest bejubeln mit, von deinem Club eigentlich.
Müsstest du mit Xamax-Fans darüber reden, wenn du noch einen findest? Es werden irgendwie gefühlt von Jahr zu Jahr weniger. Das ist auch eigentlich mega tragisch.
Mega tragisch,
ein Verein, der früher mal Champions League gespielt hat. Wobei, das hat es ja noch anders geheißen, oder? In den, was ist das, die 80er oder so?
Ja, aber die 80er waren sie mit dem Schilberger S, oder?
Ja.
Ja,
heutzutage ist das schon. In den Maladier, wenn du den Match schaust, klar, die hat noch kleine Fans drin. Aber sonst schaust du gefühlt
viele rote Sitze an.
Ja, viele rote Sitze. Es ist jetzt noch nicht so ganz so mega, mega tragisch wie an anderen Standorten, wo ich mich glaube auch schon genug darüber ausgelassen habe.
Ja, aber ich meine...
Aber ich glaube, der Anspruch von einem traditionsreichen Verein wie Xamax müsste schon auch höher sein, keine Ahnung, wie zum Beispiel bei Iverdo oder nimm jetzt mal das tiefste Beispiel, Bellinzona.
Und der Sadler Zanuschi. Aber was auch krass ist, das habe ich auch... Du hast ja mal wieder gefeiert, das haben wir vielleicht sogar schon beredet, aber wo er angesprochen hat, dass nicht mal 3000 Zuschauer gekommen sind zum Spiel GC Servet, ja. So viel zu Traditionsvereinen, wo niemand schaut, habe ich schon wirklich krass ja, gefunden, dass er es auch noch mal so hervorgehoben hat, aber völlig zu Recht, das ist eigentlich
es ist
schon krass, GC Servet, das sind zwei richtig, richtig, richtig grosse Clubs im Schweizer Fußball.
Es ist ja generell aber noch heftig, oder? Weil du hast dann immer wieder... SFL, wo dort natürlich dann auch ein gutes Marketing betreibt und sagt, ja, es kommen so viele Leute in die Stadien wie noch nie und so. Ist ja alles super.
Das stimmt ja auch.
Die Entwicklung ist cool. Aber es ist halt einfach, ja, St. Gallen ist halt immer richtig voll. Basel ist stabil, IB ist stabil, Luzern ist stabil.
Also IB ist krass. Ja. Jetzt auch am Wochenende bei, weiss doch auch nicht, wirklich verfroren, es ist kalt, 28'000 Zuschauer im Stadion.
Nein, ja, ist überragend, ja.
Es läuft nicht mal besonders gut.
Mhm.
Aber... Ja. Und Luzern ist jetzt auch nicht der Top-Gegner in dem Moment, aber ja. 28'000 Zuschauer, oder?
Im FCZ ist einfach die Zeugkurve explodiert in den letzten paar Jahren, ja. Oder? Also, ja, eben, es
du hast eigentlich 5-6 Vereine, wo...
Aber es geht dann ziemlich schnell das Loch durch ab, ja, und vor allem halt, also, muss man auch ganz klar sagen, aber sorry, in der Westschweiz ist der Fußball-Hype halt schon einfach sehr, sehr überschaubar.
Das ist so, übrigens, das hat auch die SFL, wenn sie schon ansprichst, realisiert. Die SFL hat neu einen Instagram-Kanal, wo sie Reporter amigs vor Ort haben, die so ein bisschen Storys machen und so.
Ah.
Das gibt es nur im Welschen. Und ich glaube, das ist wirklich, weil sie gemerkt haben, hey, dort haben wir...
Wir
holen dort Leute zu wenig, die sich für unsere Liga interessieren. Spannend, weil sie im deutschsprachigen Raum machen das nicht. Sie machen es wirklich nur auf Französisch. Zumindest bis jetzt, vielleicht ist das auch die Anfänge, und man schaut dann. Es ist auch die Frage, muss die Liga... Instagram-Content machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht das Gefühl, dass das die Hauptaufgabe ist, aber es zeigt, dass man offenbar dort wie so ein bisschen ein Need hat und merkt, hey, man hat dort in diesem Bereich einfach noch ein bisschen Auffallbedarf. Wobei ich muss auch sagen, ich finde Lausanne und Servet und Sio sowieso nicht, die finde ich jetzt eigentlich nicht so tragisch. Ich finde es dort, also die Stimmung zum Teil sogar sehr, sehr gut. Kommt natürlich immer darauf an, wer. Also, welcher Marsch geht anschaut. Jetzt auch gespannt, am Sonntag dürfen wir wieder mal auf Lausanne. Ich bin diese Saison schon mal einst in Lausanne und ist Lausanne Basel gewesen, und das Stadion praktisch voll gewesen, und sie haben eine mega schöne Choreo gemacht. Kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen Conference League Hype ist. Jetzt sind sie auch europäisch gerade sehr, sehr gut dran gewesen, und so. Und da hat man gemerkt, okay, da gibt es schon Leute, die auch ins Stadion gehen. Ja, und Servet hat einfach das grosse Stadion. Jedem anderen Standort weiss eigentlich, okay, wie viel das die kommen.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Gemessen am Standard, ich meine, das ist eine sehr grosse Stadt. Also,
ja, natürlich. Natürlich ist es eine grosse Stadt.
Weißt, was ich meine,
aber so. Zürich ist auch eine grosse Stadt und die einen haben gar keine Zuschauer, fast keine, Entschuldigung, alle GC-Fans. Und die anderen haben vor allem eine Kurve.
Ja. Ja, ja, das ist sicher ein Stadion, verdirbt hier in Zürich wahrscheinlich schon auch einiges. Ja, aber es ist ja dann gleich, also... Der FC hat den höheren Zuschauerschnitt wie Servet, oder? Also, ja.
Ja, natürlich. Also Genf ist, glaube ich, definitiv auch ein schwieriger Standort. Ja. Das ist wieder
aber, so. Ja, ich glaube, da haben wir auch schon mal ein bisschen darüber geschwätzt. Ich wollte noch, ich habe auf meiner Pendenzenliste...
Das ist wirklich eine richtige Pendenzenliste wieder einmal da.
Ich muss die jetzt abarbeiten mit dir.
Das ist gut.
Nein, ich habe noch, also gut, wenn wir gerade bei den trostlosen Vereinen sind, ich glaube, wir müssen schnell die AC Bellinzona anschauen. Die haben ja von der Liga den Lizenzentzug angedroht bekommen. Sie stimmen dem Verkauf zum neuen Besitzer. Juan Carlos Trujillo, glaube ich, heisst er zumindest, ein Kolumbianer, wo ja der Verein eigentlich sollte übernehmen, aber der Verein ist gar noch nicht verkauft. Aber er gilt halt als neuer Besitzer, weil der Herr Betancourt ist, glaube ich, nicht mehr rum. So, plus minus.
Es sind wieder mal dubios im Tessin.
Und Liga, ja, es ist halt wieder mal Drama im Tessin, noch so zu machen. Liga hat dem Verkauf jetzt nicht zugestimmt. Und ich finde das schon absolut komisch. Ich meine, ey, es ist, was ist jetzt, 2 Runden vor Schluss kommuniziert die Liga, dass sie Bellinzona die Lizenz wegnehmen wollen. So, also, warum, weißt du, warum jetzt? Wieso hat man nicht geschaut, dass es im Sommer schon alles super abgewickelt wird? Es geht, glaube ich, irgendwie um Gelder. Ich weiss, die Liga, die damals vor der Saison, wenn sie von allen Vereinen, also in der Challenge League, ist das wahrscheinlich ein grösseres Thema wie in der Super League, weil in der Super League gehst du davon aus, dass alle zahlungsfähig sind, aber in der Challenge League musst du das halt dann ein bisschen verifizieren. Und da, für da, wo die Liga, wo dann ein, einfach ein, sag jetzt mal, wie eine gewisse Versicherung hat, oder? Also, einfach Geld, das rum ist, irgendeine Bankgarantie, wo, wenn es ein Verein läuft, die Liga quasi das Geld wie kann freigeben, damit die Spielergehälter noch entzahlt werden und die Mannschaft irgendwie durch die Saison durchkommt. Oder? Das ist einfach so eine Garantie. Und ich gehe jetzt mal davon aus, ich weiß es nicht, ich gehe mal davon aus, das ist das Problem, dass man dann einfach irgendwie den Kohle von dem neuen Besitzer ist einfach nirgends. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass der irgendwie ein Problem hat, sein Geld in die Schweiz zu bringen. Also, er besitzt eben auch einen Verein in Kolumbien. Also, es wäre so ein theoretisch so ein MCO wahrscheinlich jetzt mit der AC Bellinzona. Ja, also ich wirklich, das ist so, ich habe das gelesen und dachte, ja gut, es ist wieder mal typisch und. Ja, aber also, es ist wirklich auch, der Ausgang ist komplett offen. Also ich habe jetzt von Versionen gehört und gelesen, dass sie jetzt da mal wirklich nimmt. Ich würde jetzt mal behaupten, der eine oder andere ist da jetzt auch nicht ganz, wäre jetzt da auch nicht mega traurig darüber, einfach weil du mit dem Verein immer einen gewissen Unsicherheitsfaktor in der Liga drin hast. Aber ich habe auch irgendwo durch, denke ich auch, ja, es ist so typisch Bellinzona, dass sie im Schluss dann gleich irgendwie wieder den Kopf aus den Schlingen rausziehen.
Ja, es ist irgendwie mit den Tessiner Vereinen, ausgenommen Lugano, ist irgendwie schon so ein bisschen seit Jahren immer eine riesige Geschichte. Also Lugano ist auch mal in den 0er Jahren Konkurs gegangen und so, aber also die anderen Vereine, also Chiasso jahrelang, Bellinzona, also das ist schon, ja, schon zum Teil ein bisschen speziell. Ich glaube, auch Phase gab es sogar vier Tessiner Clubs in der Challenge League gehabt.
Ja, Locarno ist sicher
auch. Locarno ist auch noch am Start gewesen. Ja. Und dann sind die vier Clubs da gewesen.
Ja, und gell, geh mal runter. Also, so Promotion League. Ja, Dings ist Paradiso ist in der Promotion League. Und die haben, glaube ich, auch irgendwie immer wieder mal plötzlich Geld. Wenn ich es auch nicht ganz vertrete. Aber ohne Erste hast du auch sehr viel Tessiner. Also, ja.
Das ist so. Nein, auf jeden Fall. Aber dort gibt, also aus irgendeinem Grund ist das dort schon irgendwie ein Thema. Sie haben halt irgendwie schon einen schweren Stand, das sieht man auch am FC Lugano, was jetzt Fans angeht. Und ich glaube, von dort her kommt dann halt auch die Situation, dass man wahrscheinlich irgendwie muss Geld machen und irgendwie muss schauen, von wo kommt jetzt das Geld, weil eigentlich hat man das Zuschauerinteresse nicht so. Und das Design ist ja mega unterstückt. Also, erstens, wir gehen alle von Mailand runter das Derby schauen oder sonst einfach AC oder Inter schauen. Oder sie gehen auf Gumo, was jetzt auch noch Serie A ist, oder? Und wenn sie einen Club haben, dann haben sie einen von den vier, die wir jetzt aufgezählt haben und sie gehen ja nicht bei dem anderen schauen, oder? Also ich meine, ja, von Lugano geht niemand auf Bellinzona und umgekehrt. Und ich glaube, das ist verstückelt das Ganze halt ein bisschen. Aber irgendwie, dass die Situation so ist, wie sie immer ist, ist schon ein bisschen fragwürdig. Und gleichzeitig, gell, das sind alles Traditionsclubs. Also weißt, das sind jetzt nicht, meine Bellinzona, dort hat mal den Hakan Yakin gespielt.
Ja, also ich höre jetzt vor allem von Bellinzona und von Lugano reden, aber ja.
Ja, die zwei sicher, ja. Ja, Chiasso und Locarno weiss jetzt weniger, ob das grosse Traditionsclubs sind, aber die anderen zwei sicher, oder? Und bei Bellinzona ist es darum vielleicht historisch sicher schade, wenn es Setsenko auf der anderen Seite neben.
Aber die hat es auch schon, das ist im Fall noch lustig, wer Parallele zu der Saison 2012-13, wo der Aarau am Schluss zugegangen ist, weil dort hat es Bellinzona auch gelüpft.
Ja.
Also, die Geschichten würden sich ein bisschen wiederholen. Es gibt auch den einen oder anderen,
wo es geht von Dutz auf, es geht gar nicht auf.
Ich habe es gesagt, konjunktiv. Also,
ja, ist gut. Übrigens, Thun führt schon 2-0 oder so. Viel zu dem, was wir vorhin mal gesagt haben, dass eventuell. Und sie führt 1-0, also Thun ist wieder...
Das wäre der Wintermeistertitel.
Thun ist,
ist Wintermeister. Also eigentlich, wenn sie den jetzt gewinnen, sind sie ja eigentlich schon praktisch... Also der wird schon schwierig. St. Gallen müsste dann wahrscheinlich auch gewinnen und dann am letzten Spieltag auch noch gewinnen. Und,
ja.
Also gut. Es wäre ein riesiger Schritt Richtung legendären Wintermeistertitel.
Ja, mit dem kann man sich mega viel kaufen.
Ja, ja.
Luzern ist auch mal Wintermeister geworden. Nachher war es glaube ich der 6. in der Rückrunde. Unter anderem übrigens als Spieler wie Michel Renke, den wir vorhin erwähnt haben. Ja. Und ich glaube, Jerry Sioane ist auch dabei.
Ich habe noch etwas fertig erzählen, bevor du mich unterbrochen hast. Ich glaube nicht.
Natürlich.
Ich glaube, eben, Parallelen sind einfach um und es gibt den einen oder anderen, der jetzt natürlich überlegt. Ja, weißt du, theoretisch, wenn jetzt die Saison, also du musst die Hierrunde absolviert haben, damit das Resultat, falls im Winter Hops nimmt, dann ist einfach, weißt du, wenn eine Hälfte gespielt ist, bleibt das Resultat bestehen. Und wenn sie eben nicht fertig gespielt werden, also wenn die Liga jetzt eine Runde vor Schluss würde Stecker ziehen, was nicht passieren wird, aber da haben natürlich jetzt einige darauf gehofft, dann würden quasi alle Resultate würden annulliert werden. Und wer hat in Bellinzona grauhaft 0-5 auf Kap bekommen? Oder 1-5, glaube ich, am Schluss? FC Aarau. Also, ich glaube, Bellinzona hat nicht viele Punkte gemacht in dieser Hierrunde, aber gegen Aarau haben sie noch gewonnen. Ja.
Also für euch wäre es gut gewesen, wenn es jetzt vorher gewesen wäre.
Für den FC Aarau wäre es gut gewesen, ja.
Aber ich finde das... also ich finde es dort sicher schöner, wenn man es schafft, dass es mindestens in die Winterpause geht. Aber ich hoffe jetzt natürlich auch nicht, dass jetzt hier der Stecker gezogen wird. Ich glaube, grundsätzlich muss man genau hinschauen. Ich finde es zum Teil halt auch spannend, dass gewisse Clubs die Lizenz nicht bekommen. SC Kriens zum Beispiel im Sommer, was nicht hätte aufkommen.
Gut, das ist eine Formalität, die sie vergeigert haben, oder?
Also, ja, natürlich. Ja. Aber wenn du nicht schaust, was zum Teil an anderen Orten teichtet, dann bist du so, ja, okay, dort haben wir jetzt so genau hingeschaut und an einem anderen Ort irgendwie nicht. Also,
ja, also eben, ich glaube, ich muss einfach auch in den allermeisten Fällen, ich weiss halt im Detail, was bei Kriens passiert ist, aber in den allermeisten Fällen habe ich einfach das Gefühl, dass das Wichtigste, damit man irgendwie in die Challenge League kann reinkommen oder in den Kreis von der SFL, ist halt einfach Cash, Garantie und ein Stadion, wo der TV spielgerecht kann werden kann. Oder weil die SFL muss ja halt auch einfach schauen, dass die Rahmenbedingungen, die Blue stellen tut, halt dann erfüllt können werden. Und das sind sie ja penibel. Also da haben die müssen, also ich habe das ja auch miterlebt zu Baden, oder? Was dort an Geldern noch müssen geflossen werden, um das Licht ein bisschen heller zu machen. Und so.
Aber ich verstehe es tatsächlich, also spannend gefunden. Vor kurzem war das Göpp-Spiel in Zug. Zug 94 gegen FCL. Und das Erste, was uns schon nicht aufgefallen ist, war so, hey, es ist mega dunkel. Und tatsächlich haben das die Spieler zum Teil auch bemängelt, es war mega dunkel gewesen. Also es ist wirklich ein Unterschied. In so einem Erstligastadion das Licht und in einem Superliga-Stadion ist wirklich nicht gleich hell. Und für das Fernsehen natürlich logischerweise viel schwieriger zu übertragen, wenn es das Licht nicht passt.
Ja, das verstehe ich sogar. Es gibt sicher auch dort nochmal krasse Unterschiede. Also, weißt du, ich kenne jetzt die Rahmenbedingungen bei Zug 94 nicht, aber ich habe es jetzt noch schon spannend gefunden. Weißt du, was zum Beispiel in einem, sag jetzt mal, bereits gutes Stadion, wie es FC Baden vor dem Aufstieg hatte, dann müssen upgraded werden. Und jetzt hast du gesagt, ja, okay, es sind dann am Schluss halt zwei Fernsehübertragungen, für das hat man müssen eine Millioneninvestition machen. Nachher ist man wieder abgestiegen, jetzt ist man wieder zurück in die erste Liga. Das Licht ist dort relativ hell, auch ohne das, oder auch vor dem Upgrade. So, also es ist dann nicht, das habe ich jetzt noch interessant gefunden, so, aber ich verstehe natürlich, dass man eben, am Schluss fließen Gelder. Der zahlt, hat halt oder kann halt Rahmenbedingungen stecken und dann muss man sich halt dran halten. Ich glaube so, ja, wenn man irgendwo durch eine professionelle Standards hat, dann gehört das halt ein Stückchen dazu. Ich verstehe das natürlich schon auch. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema, merke ich gerade.
Hast du noch etwas Wichtiges auf deinem Zettel?
Nein, wir können noch, wunderbar, auf der Hinfahrt heute her habe ich noch Push-Meldungen bekommen. FIFA hat also auch noch eine Verleihung heute veranstaltet. Und
nicht den Flötenpreis. Über den haben wir gar nicht
geredet. Ja, stimmt. Herzliche Gratulation an Donald Trump zum
FIFA-Flötenpreis.
Schön auch, wenn er sich die Medaille selber angelegt hat, wo er für, den, für was auch immer bekommen hat. Er behauptet ja immer, dass er 97 verschiedene Kriege schon beendet hat in seiner Amtszeit. Und zählt, glaub, da dabei auch Sachen auf, wo irgendwelche Kriege, die ich irgendwie, weiß auch nicht, wie heissen da die Brettspiele? die finden irgendwie auf so einem Brettspiel, wo er spielt, wahrscheinlich statt. Aber egal. Ich weiß gar nicht, hast du, wenn wir schon dabei sind, hast du die Show, die Infantino-Show, hast du die geschaut, live? Ich habe die eben nur so ein bisschen die vereinzelt verstückelt mit den selber Highlight-Clips, sind wahrscheinlich eher Lowlight-Clips, aber...
Ich glaube auch eher, ich habe mir das tatsächlich nicht gegeben. Ich glaube zuerst sogar Welle, ja. Und dann ist irgendetwas dazwischen gekommen. Ich bin eigentlich auch sehr glücklich darüber, weil...
Es muss massiv cringe
sein. Ich glaube, es war sehr, sehr schlimm gewesen. Und ich glaube nicht einmal nur... Also das mit dem FIFA Flötenpreis, dass das nur cringe wird, ist schon klar gewesen.
Das haben wir gewusst.
Aber auch alles andere ist, glaube ich, absurd gewesen. Und irgendwie... Ja, da bin ich eigentlich, glaube ich, froh... Habe ich schlussendlich einfach gesehen, aha, das sind Gruppen für die WM, gut. Wir wissen, wir haben Katar, Kanada und vielleicht Italien. Viel mehr hat mich dann auch nicht interessiert, zum Glück. Also ich habe aber teilweise die Clips gesehen. Und das, was ich gesehen habe, ja, hat mich doch eher so ein bisschen Fragen zurückgelassen.
Ja, hätte ich das noch Fragen zurückgelassen? Es ist irgendwie nichts passiert, was mich jetzt überrascht hat.
Das ist schon.
Es ist einfach wirklich einfach unangenehm und es wird... Wir haben sie auch schon davon gehabt, in der letzten Folge, es wird einfach nur noch unangenehmer. Und es ist halt jedes Mal, wenn du denkst, ja, jetzt haben wir eigentlich den Tiefpunkt erreicht, so, dann kommt der Gianni mit Anlauf und sagt, nein, Freunde,
aber
ich kann es noch unangenehmer machen.
Ja, und ich glaube, das Sein ist natürlich alles mit dem Trump und so, fair enough. Also, dass das sehr unangenehm wird, ja klar. Aber irgendwie auch alles andere. Also, ich glaube, es hat einfach... Ich glaube, also was ich mitbekommen habe, es gab einfach Leute, die absolut gar keine Ahnung von Fußball hatten, die auch das Zeug irgendwie dann... Was war noch? Welche Topspieler haben sie irgendwie ignoriert? Und das ist wirklich so bei gewissen Topstars gar nicht... Keine Ahnung, wer das ist und so. Und das sind einfach alles absolute Fußballlegenden, wo du bist, hey, wieso in aller Welt bist jetzt du dort irgendjemand, der irgendetwas zu sagen hat?
Yeah.
Ja. Fragt man sich auch schon ein bisschen.
Es ist ja so, ich muss ehrlich sein, ich bin... wirklich müde wurde, weil, weißt du, du hast jetzt im Nachhinein hast du noch gehört, ja, jetzt wird er noch ein bisschen von dort und von dieser Seite wird er noch ein bisschen kritisiert und die Organisation kritisiert und FIFA nimmt noch Stellung und so für sein Verhalten und für seine weirdy Bromans, die er da mit dem Trump zusammen hat. Aber irgendwie, ich weißt du, bist auch an einem Punkt, wo du denkst, ja, Verbände haben wie zu wenig Eier, um gegen FIFA sich richtig aufzulehnen. Schlussendlich hängen eh alle oder wollen eh alle irgendwie am Geldtopf hängen. Und es passiert halt wirklich einfach nichts. Also, und der Mann arbeitet ja einfach fleissig weiterhin daran, dass er kann machen und tun, was er lässt. Und ein weirden Auftritt am nächsten kann herlegen. Und es gibt einfach nie Konsequenzen für den. Und ich sehe auch nicht, wie man das irgendwie mal durchbrechen will. Weil ich glaube eben, also sie lassen ja, es lassen ja alle noch machen. Es gibt nicht einmal eine andere grosse Fußballfigur, die jetzt sagt, so, jetzt haben wir den Typ genug lange ertragen müssen. So, ich schaue jetzt, dass wir den... Es gibt ja niemanden.
Also, nein, es passiert.
Die einzige Person, die mir einfällt, ist die Lise Klaveness. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Die Präsidentin vom norwegischen Fußballverband. Wo
natürlich auch nichts zu sagen hat im Weltfußball.
Natürlich,
oder?
Aber also, sie hat dann so die dicksten Eier von allen und sagt auch mal ihre Meinung. Hat jetzt zuletzt... Muss man absurderweise auch leider feststellen, auch ein bisschen hat sich wahrscheinlich ein bisschen einlullen lassen oder ist irgendwie ein bisschen nicht im Ganzen so forsch unterwegs wie auch schon. Finde ich ein bisschen schade. Aber ja, klar, jetzt spielt Norwegen natürlich auch wieder mal mit in einem grossen Turnier, ist ja jetzt auch schon länger nicht mehr vorgekommen. Darum.
Ja, das ist vielleicht auch die Angst von diesen nationalen Verbänden, die dann auch wissen, dass der Schweizerische Fußballverband zum Beispiel ist brutal abhängig von den Einnahmen, die so eine WM generiert, zum Beispiel. Und das Geld brauchen sie. Und wenn du plötzlich irgendwie würdest riskieren, dass du von einer FIFA-WM ausgeschlossen wärst oder die FIFA dir androht, dass du irgendwo das Problem hast, ja, schon nicht so geil als Verband, oder? Und das
Geile ist, ich bin zu 100% überzeugt, du kannst mit jedem Funktionär einzeln reden, ein bisschen off the records, und alle sagen dir, was ist der Trump für ein absurder Mensch?
Mm.
Der Trump-Team, ja, der sowieso, aber was ist der Infantino für ein absurder Mensch? Aber wenn es wenn es dann eben hart auf hart kommt oder wenn es dann eben um die Wurst geht, dann machen alle wieder, wie heisst das, Akklamation. Mhm. Und das ist halt schon eben, also mit Rückgrat hat das nicht viel zu tun. Ist schade, aber es ist die Realität im Fußball und darum ist das ganze Geschäft halt auch so krank, oder?
Mhm, das ist definitiv so. Und jetzt haben sie ja nochmal einen anderen Flötenpreis, was da vergeben, oder?
Den haben wir eigentlich ansprechen wollen.
Den ist eigentlich
gekommen. Die haben es aber vergeben, schon. Habe ich gesehen. Ist einfach so, haha, wir machen im Fall auch noch den besten Weltfußballer. Sie nennen es ja den Best, oder? Das ist ja ihre Auszeichnung, ja. Ballon d'Or.
Das ist aber eigentlich der offizielle Weltfußballer, oder?
Ja. Aber ich
wie lange ist das gleiche?
Zwei Monate nach Ballon d'Or, oder?
Genau,
so.
Wie lange ist das gleiche gewesen?
Oder ein Monat.
Also früher hat es schon getrennt gegeben, irgendwann haben sie es zusammengeführt und irgendwann wieder auseinandergenommen. Und es ist ja schon ein bisschen absurd, vor allem in dem Fall hat sogar genau die gleiche gewählt,
ja,
oder?
Es ist einfach so, ja, wir machen das jetzt, also, ja, okay, ich finde den Ballon d'Or finde ich auch eine Witz Veranstaltung, aber es ist halt wie so, wenn zwei so Auszeichnungen haben, die so eine riesige Medienpräsenz bekommen, dann ist halt der, der später kommt, ist halt automatisch irgendeine Führung, oder? Also, vom Gefühl her.
Ja.
Verstehst du, was ich meine? So, also, hat jetzt der auch noch für eine Bedeutung, wenn der jetzt noch hinten raus, kurz vor dem Jahreshandy?
Aber ich hätte es dann spannend gefunden, wenn es jemand anders gewesen wäre. Also ich weiß nicht, ob in allen Kategorien genau das gleiche
gewählt worden ist. Also Ousmane Dembélé hat jetzt Ballon d'Or wie auch den FIFA-Weltfußballer-Preis gewonnen.
Bon Mati auch bei beiden, und, oder?
Genau, Bon Mati bei den Frauen.
Und ich habe noch Goalies gesehen, ich glaube Donnarumma hat auch schon beide, oder? Würde es behaupten. Hannah Hampton glaube ich auch. Also, Hannah Hampton hat mir irgendein Reel angezeigt, wo tatsächlich okay. Gianni Infantino irgendwie gratuliert hat. Und ja, keine Ahnung. Aber ja, und dann hat sich Hannah Hampton bedankt und so, ist ja gut und recht, aber irgendwie. Ja, ich weiß es nicht. Genau, ja. Hast du auf deinem...
Hey, ich bin durch. Ich habe noch so überlegt, wie titeln wir heute die Folge, weil wir haben wieder über so viele Sachen geschwätzt und sind wieder links und rechts abgebogen an unseren Themen vorbei. Aber ich glaube,
an den Themen vorbei vor allem.
Aber ich denke, wir haben da zwei schöne Lieblings gleich und ich würde die Folge jetzt einfach irgendwie Ländli-Knüller oder so, würde ich die jetzt benennen. Oder hast du noch einen besseren Vorschlag?
Ländli-Knüller.
Wenn jetzt in 3 Sekunden kein besserer Vorschlag.
Ländlespiel, so Anlehnung an Länderspiel.
Also, wir fighten es nachher noch aus. Ja, und ich glaube, dann haben wir in 2 Wochen melden wir uns noch einmal.
Ja.
Oder?
Kommt jemand her
in 2 Wochen. Mit, ja, die Zweikampfhörerinnen und Hörer, die schon ein länger sind, die wissen ja ungefähr, was. Eventuell könnt ihr kommen, wir verraten jetzt noch nicht zu viel, aber es lohnt sich wahrscheinlich, wenn wir dann wieder am Start sind. Ja, und ich glaube, dann nachher machen wir mal noch eine kurze Pause oder so. Schauen wir mal, oder?
Genau, aber ich glaube, also die so ein bisschen über die Festtage, also sagen wir ehrlicherweise nach den Weihnachten, aber noch vor dem Silvester, dort hat man ja meistens nicht so mega viel Programm. Meistens wird man frei, verbringt vielleicht Zeit mit der Familie und so, vielleicht sagt man aber auch, komm, ich wollte jetzt spazieren und etwas auf die Ohren. Da kann man auch einen längeren Spaziergang machen, gar nicht davon aus. Also,
ja, die Kalorien abstrampeln, die man sich zugelegt hat bei diesen üppigen Weihnachtsessen. Irgendwie so.
Genau. Ja, hey, schöne Weihnachten und dann hören wir uns noch vor dem
Neujahr.
Schöne
Weihnachten.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.